ich hab ihn lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Alte Fremde, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunde.
Hallo, und heute kommen wir mit einem ganz besonderen Thema. Wir haben uns einen Kinder- und Jugendtherapeuten hergeholt, um mal so die ganzen Erziehungsfragen zu erläutern, vor denen ich immer so stehe. Max ist ja als Sozialpädagoge Naturtalent, ne? Also
natürlich.
Bei dir kommen gar keine Fragen auf.
Bei uns läuft alles perfekt.
Ja, bei mir kommen immer wieder Fragen auf. Vielleicht habe ich auch einfach das störrische Kind. Sascha Neumann ist bei uns. Hallo Sascha.
Hi, grüßt euch.
Hast du richtig störrische Kinder manchmal bei dir?
Ja, das ist der Grund, ne?
Also
den Durchschnitt lerne ich leider nicht kennen. Ich bin immer froh, wenn ich bei Freunden und Bekannten Kinder erlebe, die eher so im Durchschnitt und normal sind, weil dann meine ich, so sollte es eigentlich sein, weil ich kriege natürlich nur die anderen.
Hast du da überhaupt noch Bock auf eigene Kinder?
Nee, da bin ich total durch. Aber sowas von, ich hatte vorgestern erst wieder so ein Kind da gehabt, was wirklich rund um die Uhr, also in der gesamten Stunde sagte, ich will zur Rennbahn. Irgendeine Rennbahn wollte der. Und dann wirklich so ein ADHS-Kind, eine Stunde lang, ich will zur Rennbahn. Und ich so, oh mein Gott, geh halt, aber Hauptsache weg von hier.
Ich brauche keine Kinder. Geh woanders hin, ich kann dir auch nicht helfen.
Ja, genau, bitte.
Okay. Ich würde gerne gleich mal so ein paar Sachen, wo wir schon sind, ich will nicht hier sein, sondern woanders sein. Meine Tochter hat das, ne? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich sie von der Mama abhole und sie dann 3 Tage bei mir am Stück sein muss. Und dann ist immer sofort, ich will nicht hier weg, ich will bei Mama bleiben. Und ich so, ja, warum denn? Naja, also A, wird sie immer noch von der Brust ernährt.
Ich dachte, es ist durch, das Thema.
Ich dachte auch, aber nein, es ist nicht durch. Sie ist fucking 4 Jahre
jetzt. Ich
dachte,
sie ist alle, die Brust.
Nee, die ist auch alle, aber sie nuckelt da immer noch dran.
Schlechte Karten für dich.
Sehr schlechte Karten. Das Bett scheint viel gemütlicher zu sein. Ich frage mich, warum. Also, ich finde es nicht so viel gemütlicher. Also,
bei dir ist schon sehr kalt.
Was? Und ich frage mich, was mache ich da denn? Ich muss dir dann erklären, ja, Mama muss auch mal arbeiten. Ich würde auch viel lieber bei Mama bleiben. Wie gehe ich damit um?
Also erstmal nicht mit Erklärungen und auch die Frage, warum willst du da bleiben, funktioniert bei, wie alt ist sie?
4.
4 Jahre alt, noch gar nicht. Also die Regel lautet normalerweise, ich will aus meiner gewohnten Umgebung nicht weg. Also das ist eigentlich das Hauptphänomen in dem Augenblick. Das heißt, das Kind sitzt einfach da und sagt von wegen so, ich will keine Veränderung, ich will keine Veränderung. Meine Eltern sind eh schon getrennt, das reicht mir an Veränderung. Deswegen will ich da bleiben, wo ich jetzt gerade bin.
Interessant, dass du es beschreibst, weil wenn sie dann erstmal bei mir ist, dann ist auch total okay.
Will sie dann auch bei dir nicht weg?
Nee. Also ganz selten ist es mal, dass sie dann bei mir nicht weg will. Aber eigentlich, wenn ich sage, hey, wir gehen jetzt zu Mama rüber, so, okay, ich packe meine Sachen.
Endlich.
Endlich ist diese Strafzeit vorbei.
Mamas sind in dem Alter einfach noch viel cooler als die Papas. Das kommt dann erst noch.
Und soll ich da sie irgendwie emotional abholen? Weil ich sage dann meistens auch, ich verstehe dich, ich habe dich gehört, du willst zu Mama. Es geht jetzt leider nicht.
Ja, das kannst du, aber du kannst ja auch ein paar Sachen erzählen, die bei dir genauso schön sind wie bei Mama.
Also
das Bett ist auch gemütlich oder willst du das Kissen mitnehmen von Mama oder irgendetwas, was dann einfach diese gewohnte Umgebung garantiert. Vielleicht an was erinnert sie sich dann noch, was du in deiner Wohnung hast oder sowas.
Ich nehme Mamas Brust mit.
Darf man sie auch überreden mit Sachen, die man zu Hause macht, die ganz toll sind? Also jetzt vielleicht nicht Süßigkeiten, klar. Aber...
Naja, so eine Glory Breast Hole, wo Mama vorbeikommt und durch so ein Loch dann ihre Brust steckt so an der Tür.
Wie traumatisiere ich mein Kind? Ja, sehr gute Idee.
Okay, haben wir das. Ja, finde ich gut. Dann gibt es das zweite Thema.
Aber halt, ich...
ja, bitte,
Pädagoge. Ich würde auch gerne noch mal was sagen. Also was natürlich sehr viel helfen würde, ist, wenn deine Ex-Freundin mitarbeiten würde.
Die ist dann immer stumm.
Ja, das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Also gerade im Trennungsprozess von einem Elternteil zum anderen Elternteil gibt es auch in Beziehungen, also nicht nur in getrennten Beziehungen, ist es ja auch so, dass wir natürlich beide immer versuchen, also ich habe das Problem nicht, ich muss nicht meine Kinder überreden, dass sie zu meiner Frau wollen, aber es gab und gibt auch immer wieder Situationen, gerade beim Zu-Bett-Gehen, dass meine Kinder eher von meiner Frau ins Bett gebracht werden wollen und dann tut sie natürlich ganz viel dafür, dass die Kinder motiviert sind, auch mit Papa das zu machen, weil es mit Papa auch ganz toll sein kann. Also vielleicht auch mal nochmal deine Ex-Freundin zu motivieren, hey, vielleicht wollen wir für Gelilla gemeinsam eine schöne Zeit bei mir schaffen, wollen wir nicht versuchen, auch gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Das wäre doch ein schöner Ansatz.
Stimme ich dem Pädagogen vollkommen zu, sagt der Psychologe. Also absolut. Also wenn die mitarbeiten würde, wäre es natürlich viel leichter, aber die schweigt und freut sich wahrscheinlich, oder?
Ja, also freuen ist vielleicht ein bisschen viel. Ich würde dann auch schon gerne dem ganzen Prozess ein bisschen nachhelfen. Manchmal sagt sie ja, Mama muss arbeiten, das macht sie schon.
Ja, das ist jetzt nicht unbedingt
mitgearbeitet. Was wäre denn mitgearbeitet? Was
naja, wie geil ist es jetzt bei Papa? Guck also mal, ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ja. Solche Sachen.
Und guck mal, was sich Papa überlegt hat. Der hat mir erzählt, er wollte mit dir basteln. Oder?
Genau. Ja.
Und er wollte mit dir einen Ausflug machen. Er hat erzählt, er geht zu, weiß nicht, wen mag deine Tochter vielleicht gerne? Dass sie dann,
lieber
dass
als mich, meinst du? Meine Oma.
Zum Beispiel, dass sie eine gemeinsame Welt aufmacht, die für sie viel, viel spannender ist, als jetzt gerade in der Situation zu fahren.
Richtig. Ja, doch, das stimmt nicht. Da muss ich sie in Schutz nehmen. Okay. Das macht sie schon manchmal, dass wir sagen, hey, jetzt können wir drüben gleich erstmal Trampolin springen und dann spielen wir mit der kleinen Elfe, die jetzt neu dazu gekommen ist. Und was ich in letzter Zeit immer machen muss, morgens und abends oder machen muss oder was sie sich wünscht, ist, dass ich vorm Spiegel mit mir selber rede.
Und das findet sie lustig.
Ja, sie sagt immer, treff doch mal den anderen Jakob nochmal, der dir alles nachmacht. Oh, und dann muss ich da so 10 Minuten mit mir selber reden. Und
wie wird ein Kind schizophren?
Genau. Und sie fängt dann auch an, mit sich selber zu reden. Und ja, das findet sie immer super, super lustig. Sie lacht sich da schlapp. Anderes Thema, ähnlich, sie will nicht zur Kita. Eigentlich wahrscheinlich gleiches therapeutisches Mittel, oder?
Das ist aber ein Klassiker.
Also wir kategorisieren da wirklich in Schwarz-Weiß als Therapeuten. Es gibt die Kinder, die lieben es bei der Kita. Also die können es kaum abwarten und finden dann die Eltern überhaupt nicht mehr interessant und wollen sofort los und wollen den Fritz, Anton und Paul treffen. Völlig normal. Und die anderen Kinder sagen so, oh Gott, bitte lass mich zu Hause. Ich will nicht in diese komische Kita. Dann hast du offensichtlich da ein Kind oder ihr habt beide ein Kind erwischt, was irgendwie keinen Bock auf Kita hat.
Also ich erlebe es anders. Also klar, es gibt diese Schwarz und Weiß, aber es gibt auch mal phasenweise Schwarz und Weiß.
Okay, ja.
Ja, aber das meintest du wahrscheinlich, dass mein Sohn war eine Zeit lang super motiviert und Kita ist total toll, da sind meine Freunde, die Erzieherin ist total toll und gerade ist es wieder so, jetzt geht's gerade wieder, aber vor 2-3 Wochen war es so, ah nee, ich will nicht in die Kita. Und das liegt dann aber auch oft daran, dass es zu Hause gerade sehr schön ist. Also gerade nach Ferien oder wenn beide Elternteile zu Hause waren, wenn wir viel zu Hause unternehmen konnten, ist natürlich die Kita nicht lange nicht so attraktiv, weil die Zeit mit den Eltern dann viel, viel schöner ist.
Ja, wäre ja ein Punkt für dich. Also das heißt, wenn sie nicht in die Kita will, dann ist es halt einfach zu Hause bei Papa so geil.
Genau, das würde ich auch immer im Hinterkopf für mich behalten. In dem Moment, wo das Kind nicht in die Kita will, ist es vielleicht gar nicht so sehr, dass es die Kita so schlimm ist, sondern zu Hause ist es so schön. Und dann auch wieder versuchen, den Raum aufzumachen, hey klar, was ist in der Kita schön, das gleiche Mittel. Aber auch zu sagen, ey, und wenn du nachher wieder nach Hause kommst oder zur Mama, dann können wir uns auch ganz viel Zeit nehmen da und dafür. Und was wir auch ganz oft machen, ist so Überredungstaktiken mit, nimm doch das und das mit in die Kita, das kannst du den anderen Kindern zeigen. Und
schwarze Pädagogik?
Also es ist nicht schwarze Pädagogik, aber wir lenken so, also es ist ja ein klassisches Ablenken von dem eigentlichen.
Guck mal, da ein Vogel. Genau. Ja, das haben wir auch dann in der Eingangssituation, da gibt es so einen Erzieherpraktikanten, den mag sie gar nicht so richtig, noch nicht. Der ist aber auch super schüchtern und ganz, ganz verhalten. Und sobald er spürt,
schlecht,
dass ein Kind Ablehnung gegen ihn hat, ist er fast so am Weinen und Zittern und ist so, okay, ich entferne mich. Das ist ja das Schlimmste eigentlich, was du tun kannst dann. Und dann gibt es halt eine Erzieherin oder die Erzieherin, die da sind, mag sie schon gerne. Und meistens sagen die dann, komm, erstmal auf den Arm und dann sagt sie auch, okay.
Gibst du dann so radikal ab?
Nö, ich bin schon unten, ich begib mich dann meistens auf Augenhöhe, setze mich für einen Moment hin und sage, hey, Papa kann ich ganz gut verstehen, Papa geht jetzt arbeiten und für dich beginnt jetzt die Zeit hier. Deine Freundinnen sind da, die und die und magst du zu der und der Erzieherin auf dem Arm und dann...
Und dann setzt du einen klaren Cut.
Ja.
Sehr gut.
Wir reden oft über Übergänge. Das ist das Hauptproblem bei Kindern in dem Alter. Also irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 2 und 7, wo dieses Thema ist, von wegen so jede Art von Übergang. Das kann schon sein, von wegen so, ich bin gerade im Spielen und soll jetzt an den Tisch sitzen und was essen, bis hin zu den großen Themen, ich soll von hier jetzt in die Kita kommen. Also Übergänge sind für Kinder meistens erstmal ein Problem, obwohl es nicht ein Problem ist, erst für die Erwachsenen das zu begreifen, dass jede Art von Veränderung erstmal so, okay, jetzt ist irgendwas anders und will ich das jetzt überhaupt? Und dann redet man sich da oft rein.
Kann ich auch gut verstehen. Eigentlich, wenn ich jetzt die Brille aufhab und das so sehen kann von der Perspektive. Ich hätte auch nicht so oft Bock auf Veränderung. Vor allem hätte ich auch nicht Lust, so eine richtig schöne, warme, kuschelige Wohnung zu verlassen, um dann draußen in der Kälte auf dem Fahrrad zu sitzen, mir den kalten Wind ins Gesicht blasen zu lassen. Aber heute hat sie gesagt, auf dem Weg zur Kita, warum ist der Weg zur Kita so kurz? Und ich so, warum denn? Weil ich dann zur Kita muss, nicht so.
Ach, sie würde gerne einen längeren Weg haben, damit der...
Damit sie nicht dahin muss. Okay, was ich auch noch bemerke ist, dass sie das Verhalten von ihrer Mama übernimmt und ihre Mutter ist zum Teil, wahrscheinlich beruht das auf Gegenseitigkeit, nicht so respektvoll.
Dir gegenüber?
Mir gegenüber. Tu nicht so überrascht.
Nee, ich wollte fragen, wem gegenüber sie, also deine Tochter jetzt nicht respektvoll gegen ist.
Ja, so manchmal auch so im Kommandoton, wo ich mir denke, so, wem befiehlst du ja gerade? Was bist du jetzt, Sergeant Leutnant bei der Armee geworden?
Ja, das sind zwei verschiedene Themen. Also sozusagen, wenn sie einen Befehlston hat, dann bestimmt. Aber respektvoll oder respektlos kann ein Kind noch nicht sein. Keine Chance. Also mit 4 fehlt ein Kind Empathie. Also Empathie ist die letzte Fähigkeit, die sich ausentwickelt bei so einem Kind. Also sozusagen, wenn Peter den Anton haut, dann kannst du nicht sagen, oh, das tut ihm doch weh, ist dem Kind total wurscht. Also, ja, genau, es ist erstmal egal. Und deswegen, also sozusagen, dem Kind ist nicht klar, dass es dir gegenüber respektlos agiert. Das bringst du dem Kind dann bei, von wegen so, oh, du redest jetzt laut oder sowas. Und das imitiert sich einfach die Mutter. Aber es ist ein Imitieren. Also nach Bandura ganz klassisches, wiederholtes Verhalten in irgendeiner Form, was ich dann abgeguckt habe. Das ist alles, was passiert.
Ja, okay. Dann lernt sie da am Modell bei ihrer Mutter?
Absolut.
Wie kann ich denn dieses Verhalten wieder verändern, wenn ich merke, so ein ganz klassisches Beispiel. Papa Durst! Und ich so, ja, okay. Du hast Durst? Okay, Papa holt was.
Ja, genau.
Nicht, dass du Durst hast, mein Kind. Ja. Oder Papa Hunger! Und ich so, okay, dann hast du Hunger, gut, Papa kocht was.
Genau, da hast du das Hauptproblem, sie macht erstmal das, was sie macht, sie sagt, ich habe Hunger, ich habe Durst, fertig. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie du halt darauf reagierst. Also während du noch wie so an der Marionette Fäden dann losziehst und sagst, okay, ja, mein Kind hat mich an den Eiern und zieht mich halt einfach in die Küche und ich bringe ihr das, obwohl sie mit 4 Jahren das auch selber machen könnte. Wir sagen da ganz klassisch, ich mache Papagei und wiederhole genau das, was das Kind gesagt hat. Also zu sagen, ah, du hast Durst. Mhm. Und dann machst du einfach nichts und wartest, was passiert.
Und sollte man ihr dann auch irgendwann den Hinweis geben, dass man gerne möchte, dass sie ein bisschen anders mit einem redet?
Also wie sagen wir, 7 ± 2.
Aber wenn ich jetzt nur den Papagei mache, dann wäre ich mit ihr in der Endlosschleife. Papa Durst! Papa Durst!
Ja.
Und dann geht das so eine halbe Stunde.
Wirklich? Also hast du schon mal getestet? Das würde mich wirklich interessieren, weil normalerweise fängt das Kind irgendwann an so, okay.
Ich müsste ihr irgendwann den Hinweis geben. Ja klar, checkt sie das. Sie checkt das beim ersten Mal.
Wenn Achso, okay. Hole. Dann kannst du ja sagen, hol dir selber was.
Achso, okay.
Also weil, wenn sie es checkt, dann brauchst du es nicht machen. Aber wenn sie es nicht checkt, dann wiederholt sie den Satz.
Sofort.
Okay.
Ich glaube, sie checkt auch manchmal schon, was sie da für einen Ton an den Tag legt.
Und vor allem checkt sie, dass es funktioniert.
Funktioniert.
Die Mama checkt das und meine Tochter checkt das. Geil. Interessante Aufgabe, die ich mir da gesucht habe.
Die Schwierigkeit ist ja oft auch eher aus diesen sich selbst auferlegten Verhaltensmuster, die Kinder dann an den Tag legen, wieder rauszukommen. Also gerade das, wenn ihr beide dann im Weg gefunden habt, dass das für euch funktioniert, Papa Durst, und du hast sie über 3-4 Wochen lang dann was zu trinken gebracht, hat es für euch beide ja funktioniert.
Monate.
Wir haben auch natürlich ähnliche Situationen. Felix ist extrem bockig manchmal und wenn er seinen Willen kriegt, spüren schon, wenn er was durchsetzen will, schon vorher, bevor es wirklich losgeht und haben dann immer schon in der Vergangenheit angefangen, die Sachen ihm so hinzulegen, dass es nicht eskaliert.
Und wir dienen dem König.
Ja, genau, wie ein König. Also wir wissen genau, wenn bei seinem Müsli nicht oben noch ein bisschen Milch drauf ist, dann wird er protestieren und wahrscheinlich gar nicht essen. Also wir haben schon vorher, muss die Milch perfekt sein. Und das hat er sogar so weit geführt, dass Mama, wir beide, wenn das einer gesehen hat, also wenn ich gesehen habe, meine Frau hat irgendwie Essen gemacht und ich sehe die Schale, wie sie rüberwandert, da fehlt die Milch drin, dass ich so, bist du wahnsinnig?
Das kann so nicht rausgehen, das Essen.
Das kann so nicht rausgehen. Und wir sind gerade dabei, dagegen anzukämpfen. Wenn du diese Muster lebst, ist es natürlich auch erstmal einfacher, weil du weißt, wie das Kind funktioniert und wenn du diese Sachen so angehst, dann funktioniert es auch erstmal. Aber wenn du das Kind erziehen willst und dahin bringen willst, dass es die Sachen auch eigenständig macht und eben nicht in so eine Trotz-Bock-Phase die ganze Zeit bleibt und auch vielleicht mit anderen Kindern oder anderen Menschen sich entsprechend verhält, musst du ja dagegen anarbeiten. Und das ist dann das Schwierige, das wieder aufzubrechen. Und ich glaube, das wird auch bei dir dann das Schwierige sein, nach einer langen Zeit das wieder aufzubrechen.
Total, aber was ist da bitte für eine Weisheit übers Leben drin mal wieder, ne? Sobald du einmal anfängst, dich wegzubücken, wird das immer schlimmer.
Du hast das Glück, dass Kinder auch Kinder erziehen. Das heißt, das, was Eltern jetzt in dem Fall machen und die Majestät bedienen und sagen, ja, hier hast du noch den Tropfen Milch oben drauf. Wenn das jetzt mit seinen Kumpels in der Kita ist oder in der Schule ist, die machen einen Scheiß.
Nein,
also und dann merken die, okay, dass das bei den Eltern funktioniert, funktioniert hier nicht, dann muss ich eine neue Strategie haben. Und Kinder sind gnadenlos dabei, Gott sei Dank.
Ja, klar, in der Kita funktioniert auch alles anderes. Ja, auch ein klassisches Phänomen, die Kinder in der Kita sind anders als zu Hause. Also.
Ja, vor allem können die auch viel mehr auf einmal.
Natürlich, die können alles, die können sich selber anziehen. Ziehen, die können selber essen.
Verrückt.
Die können auch alles essen. Also es ist ja, zu Hause wird rumgemäkelt an allem, aber in der Kita, ja, ich habe Möhrensuppe gegessen und Erbsen, alles gegessen, hat alles auch super geschmeckt zu Hause. Nee, möchte ich nicht.
Ich habe heute Morgen auch gesehen, dass Lille einfach alles alleine anziehen kann. Und ich dachte immer, ich muss ihr zumindest bei den Strumpfhosen oder so helfen. Gar nichts.
Nein.
Die könnte wahrscheinlich jetzt auch alleine mit dem Fahrrad dahin fahren.
Alleine in die Kita, dann wird der Weg auch länger.
Sie hat schon Abitur eigentlich, aber eigentlich sie verrät's schon. Nicht.
Aber ich denke die ganze Zeit, ich müsste sie da unterstützen und da helfen und da helfen. Richtiger Helikopterfahrer bin ich geworden. Ey, das, was ich nicht werden wollte. Jetzt nochmal zum Verhalten, was sie, glaube ich, von der Mutter zum Teil adaptiert. Müsste ich dann, weil bei mir gibt es dann immer den Punkt, wenn ich sie abhole und wir haben noch so ein paar Besprechungspunkte, die wollten wir eigentlich immer außerhalb von Lilla-Zeit verlegen, aber bei ein paar Sachen müsste ich dann eigentlich immer straight sagen, nö, ciao, also ich habe es letzte Mal gemacht, da meinte sie so, zu viele Kinder auf dem Kindergeburtstag, das kann nicht gut gehen, das machen wir so nicht, und ich so, meine Betreuungszeit und deine Betreuungszeit, wir haben ja 50-50 Sorgerecht, ne? Und was ich in meinen 50% mache, wenn ich sie jetzt nicht ohne Fallschirm springen lasse, ist meine Angelegenheit und du kannst in deinen 50% machen, was du möchtest. Wir können uns gerne darüber unterhalten, aber nicht so zwischen Tür und Angel. Und danach war sie richtig stumm einfach nur. Da müsste ich aber eigentlich immer so agieren, habe ich das Gefühl, dass ich so eine harte Grenze ziehen muss.
Ja, tatsächlich, aber ich finde die Strategie super. Dem kann ich nichts hinzufügen. In all meinen Mediationen bei getrennten Eltern gehe ich genauso vor. 50-50, keine Chance. Und genauso, so hart müsste man dann die Grenze ziehen, wenn es gelingt. Also es ist halt einfach verdammt schwer, weil das Kind klebt in der Grauzone. Mhm. Aber Vater und Mutter sind halt getrennt. Und das kann ich auch wiederholen. Bei Mama ist es rot, bei mir ist es blau. Punkt.
Also du musst hier zwei Regelsets lernen. Und das Kinder wird regelrecht bilingual in Regeln erzogen.
Absolut.
Okay.
Unterstütze ich sofort genauso auf diese Art und Weise. Und natürlich dem Kind transparent. Also das ist halt, es ist bilingual auf Erziehungsmethoden, finde ich eine super Metapher. Das ist genau das.
Ja. Und es passiert ja auch nicht nur in getrennten Beziehungen. Es passiert ja auch in, also klar versucht man immer in Gemeinschaft ist alles zusammen zu entscheiden, aber trotzdem macht Papa ja die Sachen ein bisschen anders als Mama und manche Sachen sind anders erlaubt, als es bei Mama der Fall ist. Und es ist ja auch ganz wichtig, glaube ich, auch für ein Kind zu lernen, dass es in der Gesellschaft nicht überall gleich ist, sondern man sich auch anpassen muss.
War bei mir auch immer so. Bei meinem Vater gab es in dem Sinne keine Regeln. Es gab kein Gesetz. Es gab keine staatliche Obrigkeit. Und bei meiner Mutter, naja, gab es das auch nicht so richtig, aber war es halt anders. Weil ich höre ganz oft von Lilla, ich setze sie zum Beispiel, nehme sie auf den Arm, hab sie und wenn das Fenster auf ist, darf sie auch auf dem Fensterbrett stehen, wenn ich sie habe, ne? Wenn ich sie im Arm habe und sichere. Ich meine, das 4. und 5. Stock ist also relativ hoch. Aber das darf sie halt, ne? Und dann, nein, das will ich nicht, Mama würde das verbieten. Ich so, ja, du bist jetzt aber bei Papa. Papa erlaubt das und ich halte dich fest. Was du nie darfst, ist alleine hier raufgehen. Aber mit mir zusammen können wir das machen.
Und wie reagiert sie denn?
Sie ist schon eher am Regelset der Mama orientiert.
Oder will sie es vielleicht wirklich nicht?
Nö, sie hat schon Bock.
Okay.
Also das merke ich schon, weil sie halt auch immer herangehoben werden will und rausgucken möchte, schaut, was passiert und wir beobachten dann Leute, also wie man das halt so macht, wenn man ein alter Mensch ist.
Aber die Botschaft lautet doch eigentlich gerade, dass sie die Fähigkeit hat, Regeln sogar ohne Mama einzuhalten. Das finde ich ja gerade erstaunlich, das ist doch praktisch. Also wenn ich dem Kind jetzt sage, okay, geh nicht bei wilden, fremden Menschen ins Auto und das ist die Regel, dann kann man ja halt ziemlich gut darauf vertrauen, dass sie sich auch daran hält. Das ist doch beruhigend.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Gibt es so ein paar generelle Sachen, Sascha, worauf man bei der Erziehung achten soll? So ein Köfferchen, wenn jetzt jemand Papa oder Mama wird oder bereits ist, was du ihm mitgeben würdest als Kinder- und Jugendtherapeut?
Du liebe Güte, jetzt so. Flapp, einmal die Papyrusrolle aufgerollt.
Ich schlage deine Kinder nicht.
Ja, genau. Fangen wir damit an, ja. Meine Lieblingseinstellung ist, Kinder brauchen Grenzen. Das liebe ich in Berlin besonders, diese Idee, weil wenn man da irgendwie im Prenzlauer Berg in der Kita rumläuft und so und diese Freiheit und anarchistische...
Bedürfnisorientierte.
Ja, genau.
Die sind hier laissez-faire, bitte.
Ja, genau, da bin ich immer so ein bisschen schwierig. Also ich liebe es, diesen Gedanken zu verfolgen, Kinder brauchen Grenzen. Mhm. Also das ist eine meiner wichtigsten Sachen, weil die lieben das auch, die brauchen das auch. Wie man jetzt gerade hört bei den Beispielen, das Kind will irgendwie die Grenze, die die Mutter gesetzt hat, einhalten und so. Die sind da schon ganz scharf drauf. Also das darf man nicht unterschätzen dabei.
Also Kinder brauchen nicht nur Grenzen, sondern sie wollen Grenzen.
Exakt, ganz genau.
Also du hast ja gesagt, auch bei dir in deiner Arbeit, und ich habe ja auch lange in der Sozialpädagogik, in der Jugendhilfe gearbeitet. Und gerade wenn man mit so extremen Fällen arbeitet, fällt einem nochmal auf, wie wichtig das dann auch ist, mit in Anführungszeichen normalen Kindern eben auch genau diese Grenzen zu leben, damit es eben nicht das passiert, was mit diesen Problemkindern passiert, weil das meistens ist es der Grund dafür, dass sie eben keine Grenzen, keine Regeln bekommen haben.
Exakt, genau, ja.
Und damit es eben nicht passiert, dass dein Kind irgendwann vielleicht doch in die Jugendhilfe kommt.
Aber wenn da so ein Erzieher ist wie du, dann mache ich mir da gar keine Sorgen.
Das ist übrigens schon die zweite wichtige Regel für die Eltern in dem Fall. Du kannst eh machen, was du willst. Du hast es falsch gemacht.
Ja.
Die werden reif für einen Therapeuten sein, immer. Also, und es wird irgendetwas sein, was das Kind traumatisiert, worauf du gar nicht kommst. Das sind dann die Geschichten, die du jetzt deinen Eltern erzählst und wo die Eltern sagen, wie, das habe ich gemacht, kann mich gar nicht mehr erinnern. Wo du sagst, oh, da kaue ich schon seit 10 Jahren drauf rum und erzähle meinem Therapeuten darüber, was du da Böses gemacht hast, liebe Mama, lieber Papa, aber die können das meistens gar nicht erinnern. Und dann wirst du später von deiner Tochter hören, wenn die irgendwie 30 ist, von wegen so, Papa, was hast du da mit mir gemacht? Und du sagst so, das habe ich gemacht? Okay, krass. Und damit hat das Kind dann zu tun. Also tiefenentspannt, du traumatisierst dein Kind sowieso. Jetzt übertrieben gesagt.
Ja, okay, gut. Dann entspanne ich mich mal rein in das Trauma.
Ja, genau.
Ist es eigentlich immer mehr, was man tut oder was man sagt? Eigentlich, was man tut, ne?
Altersfrage. Also wir sagen bis zur Pubertät, was du tust und ab der Pubertät, was du sagst. Also okay. Es wird eine ganz klare Grenze gezogen, wenn das Kind halt irgendwie oder wenn der Jugendliche dann irgendwie reflektieren und Selbstreflexion sich einstellt oder mit der Entwicklung der Moral, vor allen Dingen da fängt es an plötzlich, dass du reden kannst, dass du Diskussionsfäden aufgreifen kannst und wirklich dann tiefer reingehst. Wenn du das tust, hat das als Konsequenz. Es geht viel, viel einfacher. Vorher handeln, definitiv handeln.
Okay, weil ich denke mir immer, was will ich, was meine Tochter wird oder was hat sie für ein Vorbild in mir, wenn ich mich so und so verhalte. Gestern sind wir zum Kinderschwimmen gefahren, ne? Und ich stand so an der Ampel und so ein Typ rotzt so richtig auf die Straße. So. Und ich so, Alter, ekelhaft. Und er so, hat sich halt richtig erschrocken. Und dann denke ich mir, will ich, dass sie so ein kleiner Pöbler wird, der Leute auf der Straße darauf hinweist, was geil ist und was nicht geil ist? Aber ich fand es auch einfach richtig widerlich. Leute, die auf die Straße so richtig rotzen, ich denke mir, Alter, ich würde am liebsten einen Rotzerhaufen nehmen und zu dir aufs Kissen zu Hause schmieren. Was soll das? Also, was bist du für ein fucking Assi? Also, wenn ich alleine gewesen wäre, also ich will jetzt nicht handgreiflich werden, aber bin ich immer kurz am Überlegen, ob ich dir so einen kleinen Stüber auf den Hinterkopf gebe, wenn die sowas machen.
Das wäre dann vielleicht problematisch für deine Tochter.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn sie das sieht. Wie hat sie denn reagiert? Das ist die wichtigste Frage.
Was war denn ekelhaft? Und ich so, der hat auf die Straße gespuckt. Ah ja, das finde ich auch eklig. Ich möchte nicht da durchfahren mit meinem Fahrrad. Ich will nicht, dass das an mein rotes Fahrrad kommt. Ich so,
süß.
Ich will auch nicht, dass er an mein Fahrrad kommt.
Ja, ist doch eine tolle Reaktion dann. Also dann hat sie dann von dir irgendwas gelernt, von wegen, aha, das darf man ansprechen, offensichtlich.
Okay, andere Situation. Jetzt geht es so ein bisschen weiter. Ich meine, ich habe 1000 Fragen mitgebracht, merke ich, über mein Verhalten, wie ich mich immer so verhalte in solchen Situationen. So ein kleines Assi-Kind in Kreuzberg hat eine Flasche auf der Straße zerdeppert, ne? Und ich bin halt zu dem hin, der war jetzt jugendlich, so hat so einen Harten gemacht vor seinen Freunden. So, ich würde den mal auf 14, 15 tippen. Und ich habe gesagt, du kannst gleich wieder einsammeln. Und er wollte ja gerade rumpöbeln und ich habe gesagt, du einsammeln, sonst knallt's.
Also, sonst knallt's, okay.
Ist nicht geil, nicht, ne? Ich weiß, also das ist schwarze Pädagogik.
Das ist, ja, das kann man vielleicht.
At its best. Es hätte natürlich nicht geknallt, aber ich wusste schon, dass das die Sprache ist, die bei dem funktioniert. Total assi. Also sowas würde ich nicht wollen, dass meine Tochter das erlebt. Aber wie geht man denn in so einer Situation mit jemandem um, der auf der Straße eine Flasche zerdeppert, wo alle Leute mit ihren Fahrrädern durchfahren und Kinder mit ihren kleinen Dingern? Also, oder sagt man einfach, hey, wir leben hier in Berlin, hier passiert eh so viel Scheiße, da spielt das auch keine Rolle mehr.
In welchem Kontext beziehst du es jetzt? Also wie reagiere ich da drauf? Was ist meine Geisteshaltung? Was ist, offensichtlich hast du ja eine bestimmte Geisteshaltung. Du sagst von wegen, so für mich ist es nicht in Ordnung, also spreche ich es an.
Wie
für andere Leute,
an,
ne? Na, noch nicht mal wie spreche ich es an, dass du jetzt sagst, du hast schwarze Pädagogik benutzt, ist nochmal diskussionswürdig, aber ansonsten hast du deine Haltung. Ich glaube, die meisten Menschen würden ja sagen, ja, dass es nicht in Ordnung ist. Aber davon wieder die meisten würden nichts dagegen tun. Also ich finde, du bist ja schon eine Ausnahme, dass du sagst, ich gehe auch noch hin und tue auch noch was. Dagegen, das machen ja wirklich die allerwenigsten.
Aber wie ich es tue, wie würdest du, ich meine, du bist ja auch Jugendtherapeut und der war ja jugendlich. Das war so richtig, und du hast schon gemerkt, den willst du nicht als Kind haben, weil zu Hause pariert er wahrscheinlich richtig gut. Also ich gehe mal davon aus, das kann ich jetzt nicht sagen, ne? Aber was ich zumindest in meiner Laufbahn, als ich habe oft Kindertouren gemacht und so. Und die schrecklichsten Kinder waren immer die, die ganz wenig Platz zu Hause hatten, ultra strenge Eltern, die auch nie verstehen konnten, dass das Kind so einen Ausraster kriegt beim Kindersport. Und die waren wirklich unerträglich. Hm. Unerträglich. Und ich gehe mal davon aus, dass er ein relativ strenges Elternhaus hatte, vielleicht auch mit körperlicher Gewalt. Der hat auf jeden Fall relativ schnell Klick gemacht, als ich das gesagt habe.
Ja, genau. In dem Fall aufgrund der schwarzen Rhetorik relativ schnell Klick gemacht, weil der hatte keinen Bock drauf, weil er wahrscheinlich von seinem Vater auch schon eine Schaller gekriegt hat. Und wenn du das sagst, dann triggert ihn das dran.
Um jetzt ja, ich hätte es auf jeden Fall nie gemacht. Natürlich nicht. Ne?
Ja, aber es hat ihn getriggert.
Also, ja, aber was wäre der bessere Umgang oder bessere Weg?
Ich teste als allererstes bei Jugendlichen. Also wenn wir jetzt, wenn du sagst, der war so 12, 13, 14 oder sowas.
14, 15.
Ja, okay. Nehmen wir 14, 15. Dann ist der erste, was ich teste bei Jugendlichen ist, wie selbstreflektiert sind sie. Also das heißt, ich gehe hin, sage gar nicht, gucke ihn an und zeige auf die Flasche und warte einfach, was passiert. Mhm. Und dann fangen die an, okay, da ist jetzt ein Erwachsener, der kommt hierher und zeigt mit einem strengen Blick von mir aus auf diese Flasche, die ich gerade zerdeppert habe. Schnallt er, was er da gerade gemacht hat?
Käme sofort ein direktes was?
Und selbst wenn ein was käme, würde ich immer noch nicht sagen, sondern noch warten. Also ich würde wirklich erstmal warten, von wegen so, ob er schnallt, das war das. Oder von wegen so, ja, sorry, ich räume das jetzt weg. Oder kann ja sein. Es kann einfach sein, also sozusagen, es kommt auf deinen, also wir sagen halt, das Nonverbale, dazu muss er sich positionieren. So hat er einfach die Vorgabe gekriegt durch Worte. Aber ich gebe ihm einfach die Chance, selber zu reflektieren, war das okay, war das nicht okay. Und dann kommt erst die zweite Instanz. Okay, dann sage ich nur, was gerade passiert ist. Du hast die Flasche auf dem Boden zerdeppert. Mhm. Und dann warte ich wieder. Und gucke, was passiert, ob er sich dazu jetzt positioniert, zu der Aussage. Aber ich gebe als allerletzte Instanz erst den Befehl und den letzten Teil würde ich komplett weglassen.
Ja. Weil okay. Dann muss man, glaube ich, auch die Sache ruhen lassen, weil wenn er dann das nicht für sich in seiner Welt akzeptiert, dass er die Flasche wegräumen soll, kannst du als Außenstehender auch nicht viel verbessern.
Das hätte ich ja gern erlebt. Also wenn ich jetzt sozusagen 15 bin, von wegen so, ey Alter, was willst du? Dann hätte ich gewusst, was du machst.
Also ich hätte ihn schon mal kurz fixiert.
Mit deinen Blicken wahrscheinlich nicht nur.
Nee. Also du hättest auch die Flasche selber aufheben können.
Ja, das wäre noch
voll gut. Ganz ja, Ende. Hatte ich dann auch überlegt. Voll gut.
Also den Weg, den Sascha vorgeschlagen hat und dann im letzten Moment, wenn er nicht reagiert, zu sagen, okay, ich heb die Flasche selber kommentarlos auf, schmeiß sie weg und gehst weg. Ich glaube, das hätte mehr Eindruck gemacht, als wenn du ihn... Wenn
oder er, mit dem Kind noch aufsammeln. Mit Lilla noch diese
Flasche. Ah, ja. Mit dem Kind auch so, oh, so ja. Eine Schaufel.
Und so einen kleinen Eimer, so einen Spieleimer. Und dann schneidet sich das Kind aus. Ah! Okay, das ist die Lösung. Okay, fürs nächste Mal. Das ist die Lösung. Gut, danke. Dann haben wir das schon mal in meinem Wertekoffer, wie ich mich zukünftig verhalte. Wir haben natürlich nicht nur meine Probleme, sondern auch die Themen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir haben in der letzten Folge das Thema von Franzi bearbeitet. Franzi ist seit 13 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Seit Dezember 2021 sind die verheiratet und die haben ein Kind. Und das Kind ist 5 Jahre alt und ist ein extremes Mama-Kind. Ne? Der Papa ist da, ist engagiert, bemüht sich, möchte viel. Vielleicht ist er so wie ich. Aber das Kind sagt immer so, geh weg, ich will mit Mama allein sein, lass mich in Ruhe. Wie soll Franzi damit umgehen? Ne? Und die Mama ist auch tendenziell eher auf der Seite des Papas. Das heißt, sie positioniert sich dann auch für den Vater. Aber ich glaube fast schon so von außen, dass die Tochter mit dem Papa in Konkurrenz ist um die Aufmerksamkeit der Mutter. Wie könnte man das klarer gestalten für das Kind, dass das auch mal beim Papa ist? Freiwillig.
Genau, freiwillig ist das Wichtige. Die waren getrennt oder nicht getrennt?
Die sind zusammen seit 13 Jahren. Also sie sind
ein
richtiges Team sogar. So fast so wie Max mit seiner Frau. Ja.
Und Papa fühlt sich auch sehr verletzt teilweise von seiner Tochter.
Ich bin so verletzt, wenn du so
mit dem Verhalten bist.
Vor allem bei einem 5-jährigen Kind. Super.
Das tut Papa jetzt sehr weh. Ich bin doch nicht empathisch, Papa. Mir macht das gar nichts.
Ja, genau. Das ist natürlich das Thema. Also, weil wir haben jetzt wieder genau das Alter, wo dem Kind das total wurscht ist. Es hat einfach Bock, mit Mama zusammen zu sein. Ich würde jetzt in dem Augenblick erstmal sagen, es ist einfach spannender und das Kind scheint noch irgendwie so weit an Mama dran zu sein, dass dann auch die Chance, dass ich jetzt Papa auch spannend finde, noch nicht gegeben ist. Ich würde mal anfangen, ja, dann bleib bei Mama, aber Mama ist dann so langweilig wie möglich. Und Papa ist richtig spannend. Mhm. Also, dass ich halt damit anfangen würde, erstmal sozusagen, ja, total gerne, bleib mal hier und ich...
Und Papa ist dann im Garten und spielt Fußball
ja,
allein
genau.
Und spielt...
Ja, genau, sowas. Ja, genau. Also, von wegen so, Papa geht jetzt Fußball spielen, du kannst gern bei mir bleiben und wir räumen jetzt die Spülmaschine aus. Oder irgend sowas richtig...
Mama
richtig
muss jetzt mal eine Runde lesen.
Lesen. Ich lese jetzt. Willst du vorlesen? Ja, kann ich machen, aber es muss richtig langweilig sein. Irgend so ein...
Ja, ja, Psychologiebuch.
Genau.
Okay, verstanden. Gar keine schlechte Methode.
Damit sie dann überhaupt erstmal merkt, von wegen so, okay, weil die sind einfach total bedürfnis- und lustorientiert in dem Alter. Und nicht reflektiert.
In dem Alter? Ich immer noch.
Der Papa ist halt einfach noch nicht so aufregend scheinbar und es hat auf jeden Fall noch nichts damit zu tun, von wegen so der Papa, also der Papa sollte sich auf jeden Fall nicht verletzt fühlen dadurch.
Nein.
Das ist in dem Alter noch
egozentrisch,
gar nicht.
Das ist egozentrisch, ne? Ja, ja. Aber hallo eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, so, ach ja, ich bin total verletzt und es tut mir total weh, verbring bitte Zeit mit mir, dass ich nicht so schlechte Gefühle habe.
Ja, genau. Also dann benutzt du dein eigenes Thema und lässt es am Kind aus, aber dafür sollte er einfach zum Friseur oder zum Therapeuten gehen und dem das erzählen.
Also eigentlich wäre es schöner und ich kenne es auch. Meine Tochter hat auch, gerade wenn es ums Zu-Bett-Gehen ging, immer gesagt, sie würde lieber von Mama ins Bett gebracht werden, wenn wir sie ganz offensiv gefragt haben. Und ich habe sie da sogar immer noch drin bestärkt und sie das positiv erwähnt, dass ich es schön finde, dass sie ihr Gefühl so ausdrücken kann. Also, dass ich mich freue für sie, dass sie das sagen kann, von wem sie lieber ins Bett gebracht werden und dass sie da auch den Mut haben soll, das zu sagen. Weil ich glaube, dass ihr das auch später im Leben hilft, wenn sie es schafft, zu ihren Gefühlen zu stehen und nicht irgendwie für andere sich klein zu machen oder zu sagen, ja, jetzt könnte sich der schlecht fühlen, deswegen verhalte ich mich jetzt so und so.
Ja.
Und ich glaube auch, dass der Mann von Franzi sich hier nochmal angucken sollte, was bei ihm los ist. Also dass es auch schön ist, dass seine Tochter sich so ihren eigenen Gefühlen gegenüber so öffnen kann. Und was du beschrieben hast, das kenne ich auch, dass man sich zurücknimmt. Wir haben das oft bei uns auch angewandt, wenn Freunde da sind. Also wenn wir Freunde von Felix einladen, gerade weil der noch kleiner ist mit 4 Jahren und dann irgendwie anfängt dann so, ja Papa, ich möchte jetzt aber mit dir spielen, weil irgendwie ist es langweilig, keine Ahnung, dass ich auch gesagt, oh nee, ich mache hier gerade, bei mir ist es gerade richtig langweilig, also bei mir passiert gerade überhaupt nichts, aber ich glaube, dein Freund möchte mit dir irgendwie Eisenbahn spielen. Also ich bin auch davon weggekommen, mit beiden Kindern zu spielen, wenn Besuch da ist, weil man dann nämlich auf einmal der spannende Teil dieses Spiels ist und verhindert, dass die Kinder miteinander spielen können. Also finde ich auch einen guten Tipp.
Total wichtig. Ja. Also ich hatte öfter mal unsere Nachbarin drüben und die wollte immer, dass ich so den Entertainer mache. Ne? Und als ihr Papa da mal dabei war, hat er gesagt, nö, ihr seid doch 2 Kinder, macht das unter euch aus. Und dann nahm man Relax und so. Alter, okay, so läuft der Hase und ich die ganze Zeit so am Schwitzen. Was kann ich jetzt als nächstes animationsmäßig mit denen machen? Kann irgendwas im Verhalten, in der Erziehung bei Franzi dafür gesorgt haben, dass ihre Tochter sich so verhält? Oder ist das einfach ein natürlicher Lauf, der sich manchmal so entwickelt?
Ich bleibe jetzt eher bei dem Vater. Also ich vermute mal, das Kind hat auch geschnallt, dass der Vater irgendwie...
Bedürftiger Sack ist.
Ja.
Naja,
nein, der hat auf
im Dating-Game hat er 0 Chance.
Okay. Ja. Verhalten. Das Kind hat ja Sensoren, und zwar nonverbale Sensoren. Und wenn der Vater schon irgendwie bedürftig guckt, dann hat das Kind schon keinen Bock darauf. Also das sind Sensoren, die können wir uns gar nicht vorstellen als Erwachsene, weil wir halt irgendwie, unser Großhirn ist da drüber gedeckt und dann erkennt das manchmal gar nicht, diese kleinen, feinen Unterschiede im Verhalten. Und das Kind schnallt das. Also der Vater sagt, ich will unbedingt, dass du, also mit all seinen Poren sagt er, ich will, dass du mich lieb hast. Und dann sagt das Kind, nee, da bin ich lieber bei Mama. Und das ist ein nonverbaler Prozess. Ich glaube nicht, dass die Mutter unbedingt da was, das kann er natürlich unterstützen, aber die Mutter benimmt sich, wie sie sich benimmt und der Vater muss mit seiner Bedürftigkeit irgendwie klarkommen.
Vielleicht verschlimmbessert sie es sogar noch, wenn sie den Vater da noch bestärkt drin. Also
der arme Vater.
Sie steht zu dem Vater und argumentiert vielleicht sogar vor ihrer Tochter, guck mal, Papa macht das doch ganz toll, und dadurch wird diese Bedürftigkeit des Vaters noch verbal, noch stärker, wenn es eh schon nonverbal so stark ist.
Sie entmündigt ihn.
Eigentlich muss der Papa dann was für sich tun und für seine eigene Neediness. Bordellbesuche, Massagen, Ausflüge mit Freundinnen. Nee,
ich glaube, was der echt mal probieren könnte, wäre dann wirklich dann zu sagen, wegen so, oh, du willst bei Mama sein, das ist ja toll, dann kann ich endlich richtig cool was draußen machen, Rasen mähen, Motorrad fahren, irgendwas machen, und dann wird das Kind sagen so, okay, der hat eine bessere Zeit, weil der freut sich gerade, dass er was alleine für sich machen kann. Mhm. Oh, dann kann ich jetzt ins Kino gehen oder irgend sowas, muss er dann sagen. Und dann wird dann die Tochter sagen, so, Moment mal, da will ich mit.
Das kenne ich nur wirklich aus dem Dating-Game, alles, was du beschreibst.
Ist sehr ähnlich.
Ist same, same, but different, huh? Crazy. Okay, check. Aber was ich natürlich total elementar finde, als erwachsener Mensch auf sich und seine Bedürfnisse zu gucken, und ein Kind ist nicht dafür da, diese zu erfüllen. Also selbst wenn ich Lust habe, dass mein Kind mich mal umarmt oder mit mir kuschelt oder so, wenn das Kind keinen Bock darauf hat. Also mein Kind ist mit der Mama extrem körperlich. Bei mir ist es so, wenn sie müde ist, möchte sie auf dem Arm, oder wenn es eine Gefahrensituation gibt, möchte sie auf dem Arm. Und manchmal, wenn es ihr zu viele Leute sind, ne, dann will sie auch auf dem Arm oder auf dem Schoß sitzen und dann bei mir sein. Aber sonst will sie eigentlich nicht auf dem Arm. Und sonst auch immer, Papa, nein! Wenn ich ihr mal ein Küsschen auf die Wange geben möchte, ist immer so, nein, will ich nicht. Und dann so, okay, dann nicht. Und dann war es das auch schon. Also ganz selten mal will sie so auf dem Bauch einschlafen oder so bei mir. Sonst will sie einfach so ihr Ding machen.
Ich mag die Kleine. Die kann ja super gut Grenzen setzen.
Ja, auf jeden Fall. Hui. Ja, und ich finde auch einfach, dass man das dann akzeptieren muss. Also das ist dann so, sie kommt, wenn sie kommt, und wenn sie nicht kommt, kommt sie nicht.
Und ich meine, der Vater von weiß ja auch gar nicht, was er sich da wünscht und heraufbeschwört. Also er könnte in dem Moment, wo er dann derjenige wird, der von der Tochter noch mehr geliebt wird, muss er dann auch diese Rolle ausfüllen. Und auf einmal, wenn Mama keine Rolle mehr spielt, und das kenne ich auch, heißt es dann auf einmal, Papa, du sollst mich ins Bett bringen. Papa, du sollst abends kommen, wenn ich weine. Wo ist Papa, wenn ich da irgendwie um 21 Uhr noch meinen eigenen Kram mache und meinen Sohn dann keine Ruhe gibt, weil Mama nicht ausreicht, sondern Papa sich neben ihn legen soll und auch Papa den ganzen Tag mit ihm spielen soll. Also ich würde vorsichtig sein, welchen Teufel man da heraufbeschwört, sondern er soll dankbar sein dafür, dass er, dass sein Kind noch bei Mama sein will, weil im Endeffekt ist er sonst der Entertainer des Ganzen oder derjenige, die Hauptperson in dem Leben von dem Kind.
Sei dankbar für deine Freizeit,
ja. Genau. Ich habe noch eine andere Idee. Sie sollen sich ein zweites Kind anschaffen, dann ist das Problem auch weg.
Ja, stimmt.
Ja.
Easy.
Ja, ja, oder macht sogar Spaß, zumindest einen Moment lang.
Und die Kinder müssen dann auch lernen, dass es halt Mama nur so und so viel Zeit hat. Also das ist auch eine Sache, die...
Und dann, wenn das nicht hilft, drittes, viertes und dann ist man unser Landarzt mit 10 Kindern. Sascha, vielen, vielen Dank. Wo findet man dich? Also klar, in Berlin, meistens in Schöneberg, ne?
Meistens in Schöneberg, genau, da ist unser Institut. Wir sind das Institut für angewandte positive Psychologie. Gibt einen kleinen Hinweis
auf unsere, gerade.
Ja, gibt einen kleinen Hinweis darauf, was wir so als Lebenshaltung haben. Ja, und da machen wir alles Zeug, was da oben im Kopf stattfindet. Coaching, Therapie.
Ja, also nicht nur, wenn ihr ein störrisches Kind habt, sondern auch ein eigenes störrisches Innenleben, seid ihr bei Sascha richtig. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Danke euch. Dank. Ciao.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.